Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Dauerwellen des größten Sees Italiens schlagen leise zu unseren Füßen an. Möwen und Enten und Schwäne putzen ihr Gefieder. Und so bewegt sich alles hier in einer Art Kreislauf. Damit wir anreißen und füttern, blühen schon einladende Veilchen, Fliederbüsche und Narzissen. Es riecht nach Frühling. Die Gardasee-Lokale stellen schon ihr Plastikgestühl samt Menükarten an den See. An den Bäumen sprießt zum Willkommen das zarte Grün der ersten Blätter. Und einige windgeschützte Magnolien drüben blühen weiß und rosa an der schönsten Badewanne der Deutschen. Und gemeint ist der Gardasee. Und der Vergleich mit einer Badewanne passt zu Peschiera. Es liegt an jenem Teil des Sees, wo bei einer Badewanne der Stöpsel zum Ablaufen ist. Übersetzt, alles Wasser, was aus den über 52 Kilometer langen Lago di Garda, das nördlich aus den Alpen zuläuft, fließt schließlich durch den Stöpsel bei Peschiera als Fluss Mincio Richtung Mantua in den Po. Kein Penela-Witzchen, der Fluss heißt wirklich so. Und unser Dichter Wilhelm Heinse begrüßt uns mit einer frühlinghaften Beschreibung des südlichen Gardasees. Und achten wir darauf, wie Heinse einen See zelebriert, auf unserer Zunge zergehen lässt. Reisenotizen eines Dichters vor 240 Jahren.
Herrlicher Sonnenaufgang am Ende des Gebirgs bei Verona. Breit liegt der See da im Morgenduft und die Berge im dünnen Nebel. Ein leises Wehen kräuselt in der Mitte die Wellen und macht ihn lebendig und weckt seine Schönheit. Eine Barke wallt leicht mit vollgeschwelltem Segel darüber hin. Süßer, rötlicher Dunst bekleidet glänzend den östlichen Himmel und die dünnen, wollichten Wölkchen schweben still um den heiteren Raum des Äthers, worin die Vögel entzückende Flüge der Lust machen.
Bitte, Herr Heinse, es darf auch noch für 50 Cent mehr sein.
Der herrliche Gang von Zypressen verändert linker Hand lieblich die Szene. Der See ist wirklich einer der schönsten, die ich je gesehen habe. So reizend sind dessen Ufer und majestätisch und wild und mit so vielem Farbenspiel und Licht und Schatten erhebt sich das Gebirge.
Wie bildhaft duft uns Heinse mit dem Farbenspiel seiner Worte diese Beobachtung so dahin. Kein Vergleich mit der Oberflächlichkeit, wie wir die Besucher von heute den Gardasee mit einem einzigen Klick auf dem Selfie abbildern. Wir halten einfach unser grinsendes Gesicht als Mittelpunkt in die Optik. Nichts von dem Zauber und den Farben einer mediterranen Landschaft. Wilhelm Heinse ist 3 Jahre älter als Goethe und sie kennen sich auch etwas. Und wir lesen:
Wilhelm Heinse ist Sohn eines Stadtschreibers in der Nähe von Ilmenau in Thüringen. Er studiert durchaus begabt Literatur und Philosophie in Erfurt und Jena, wirft es aber irgendwann hin. Er findet eine Anstellung als Hauslehrer in Halberstadt. Die Stelle besorgt dem abgebrochenen Studenten sein großer Förderer Johann Ludwig Wilhelm Gleim aus Halberstadt.
Wer ist Gleim? Henry Tietjen, Sie kennen Literatur und Dichter.
Salopp gesagt ist Gleim Mäzen eines Halberstädter Dichterkreises. Er vermittelt, managt, beköstigt, finanziert, bekommt täglich Briefe oder Besuche von Dichtern und Denkern. Den Heinse vermittelt er dann wohl auch nach Düsseldorf weiter.
Und in Düsseldorf treffen sich dann Heinse 28 und Goethe 25. Goethe ist mit seinem Bestseller Die Leiden des jungen Werthers unter dem Arm auf Promotion-Tour in der gehobenen Gesellschaft von Düsseldorf und Goethe notiert über Heinse:
Das ist mein Mann, vom Wirbel bis zur Zehe, ein Genie. Und Heinse antwortet: Ein Herz voll Gefühl, ein Geist voll Feuer mit Adlerflügeln.
Wir kennen ja nun schon dieses anschauliche Gardasee-Porträt von Heinse. Er ahnt, dass er seine besondere Begabung für stimmungsvolle Naturbeobachtung erst so richtig in Italien entfalten könnte. Und so wandert er, finanziell unterstützt von Gleim und anderen, über die Alpen in den Süden. Und Goethe aus Weimar folgt, bekanntlich inkognito, und notiert seinerseits in seinen italienischen Reisenotizen.
Die Luft ist lauer, reiner, der Himmel blauer, die Gesichter offen, freundlich, lachender, die Formen und Umrisse der Körper regelmäßig und anlockender. Selbst das Grün der Wiesen und Bäume ist nicht so kalt und tot, sondern höher, heller, mannigfaltiger als in den nördlichen Himmelsstrichen. Alles scheint zum lieblichen Genusse einzuladen und Natur und Kunst bieten sich wechselseitig die Hand.
Interessant, wenn wir Goethe und Heinse in dem, was sie sehen und erspüren, vergleichen. Heinse skizziert uns auch seine Reisestrecke.
Es ging rein aufwärts, dann durch die Schweiz, über den Gotthard nach Genua, dann ein Aufenthalt in Venedig, weiter nach Florenz, Rom und Neapel.
Heinses folgende Reisenotiz ist wegen der besseren Verständlichkeit leicht geglättet.
Meine Reise nahm ich mir vor, zu Fuß zu tun. Und so soll es mein Leben lang durch alle schönen Gegenden geschehen. Ich halte es für eine Torheit, sie anders zu machen, wenn man gesund und stark ist und keine notwendige Eile hat. Die Natur von Land und Leuten kann man auf keine andere Weise so gut kennenlernen. Und was die Straßenräuber betrifft, so ist man im Wagen der Gefahr eher ausgesetzt. Die werden sich zurückhalten gegen ein harmloses Geschöpf, das ohne bürgerlichen Reichtum bloß menschlich einherschreitet.
Wir folgen weiter Wilhelm Heinse.
Heinse ist insgesamt 3 Jahre lang in Italien unterwegs, soweit die Füße tragen, davon aber nur 2 Tage am Gardasee. Trotzdem wird sein kurzer Aufenthalt eine Begegnung mit literarischen Folgen.
Und dazu gleich mehr. Wir sind nun erstmal hier an dieser dick ummauerten Wasserfestung Peschiera. Ungefähr 8 Meter starke Bastionen auf einem fünfeckigen Festungsplateau. Und mitten durch diese Enge zwängt sich auch noch eine Altstadt an den Kanälen des Mincio. Aber dieser Festungskram interessiert den Heinse nicht. Und die historischen Fakten sind auch den meisten Besuchern von heute fremd. Es gibt hier nur ein paar Seiten unverständliches Prospekt. Kurz gefasst, rund 400 Jahre lang erobern und verlieren im ständigen Wechsel Venezianer gegen Mailand oder Franzosen gegen die Päpstlichen oder alle gegen Österreich diesen militärischen Ort. Und wo ich auch suche, ich kann nichts von einem UNESCO-Welterbe erkennen. Wenn ich jetzt hier vor mir die mehrstöckigen Kasematten befrage, die Unterkünfte der früher hier eingepferchten jungen Soldaten. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie diese Soldaten von der feindlichen Artillerie als lebendes Kanonenfutter zwischen den engen Mauern und wegen der Splitter und wegen des Schrapnellgetöses, wie sie dem Wahn verfallen, lauschen wir doch statt der Kanonen lieber dem großen Sohn von Peschiera, dem Komponisten Pietro Torri. Bitte, Maestro. Henry Tietjen.
Pietro Torri ist gegen 1650 oder auch einige Jahre später hier geboren. In jungen Wanderjahren kommt er musikalisch zum Markgrafen von Bayreuth, später nach München. Und er erklimmt alle Stufen in diesem intriganten, höfischen Musikgeschäft. Torri komponiert mehr als 20 Opern, jede Menge an Huldigungs-, Hochzeits- und Begräbnismusik. Und Torri holt sogar den damaligen Popstar des Barocks, den sündhaft teuren Kastraten Farinelli, für einige Opernpartien nach München. Nur gibt es vor 300 Jahren leider noch keine Tonträger, aber so in etwa mag Farinelli gesungen haben. Eine Partie aus Händels Oper Rinaldi.
Is this
Kastraten waren damals auch in der Kirchenmusik wichtig, denn Sängerinnen war der Gesang in Kirchen ja untersagt.
War dieser Kastratenwahnsinn nicht eine bigotte Zwangsjacke? Hat Gott die Oberen seiner heiligen Kirche wissen lassen, dass ihn der Gesang von vorher kastrierten jungen Männern mehr anmacht als die Tonkünste seiner weiblichen Geschöpfe, die er ja teilweise auch mit feinsten Sopranstimmen erschöpft hat?
Auch Goethe und Heinse berichten in ihrer italienischen Reise von diesen Kastraten. Damals gab es ein geradezu mafiöses Anwerbegeschäft der schönsten Knabenstimmen quer durch alle Abendländer. Teilweise werden sie sogar aus ihren Familien heraus gekidnappt. Farinelli, der bürgerlich Carlo Broschi heißt, ergeht es so. Sein Vater, ein Musiklehrer, bildet den kleinen Carlo aus, stirbt dann aber plötzlich mit 36 Jahren. Seine Familie fürchtet um ihre finanzielle Sicherheit. Ihr Kapital ist der hochtalentierte 12-jährige Carlo. Und das Weitere können wir erraten. Mit 15 hat Farinelli nach einem nicht harmlosen operativen Eingriff mit seinem geretteten, glockenhellen Knabensopran seinen ersten triumphalen Auftritt. Die Damen im Konzertsaal sollen mit Blick auf den überirdischen Farinelli und wegen seiner Betriebsstörung in Ohnmacht gefallen sein.
Zurück in den Frühling und zu Wilhelm Heinze. Er muss in den nur 2 Tagen hier geradezu eine Überdosis von Eindrücken notiert haben. Kaum ist er wieder in Düsseldorf, schreibt er einen Roman seiner italienischen Impressionen, Ardinghello und die glückseligen Inseln.
Diese zweibändige Novelle spielt sich zu einem Teil auch hier um den See ab. Ardinghello gilt als der erste deutsche Renaissance-Roman, dem damals elitären Literaturpublikum, einer Herzogin Anna Amalia von ihrem Weimarer Musenhof, öffnet Heinse die italienische Renaissance, die Freiheiten, auch die freie Liebe. Geradezu revolutionär. Im Ardinghello ist, neben etwas Mord und Totschlag, auch reichlich frühlingshafte Liebelei. Wenn sich bei Nacht am Gardasee im Fackelschein die schönsten Jünglinge wie junge Götter und deren liebste Maiden sich gegenseitig die Hemden vom Leibe reißen und tanzen und baden. Hasch mich, ich bin der Frühling. Der Ardinghello wird in 3 Auflagen in Deutschland Heinse aus der Hand gerissen und sorgt für mächtig Furore.
Hätte es damals schon eine Bestsellerliste im Spiegel gegeben?
Man kann sagen, es beherrschen zu jener Zeit Heinses Ardinghello und Schillers Räuber die literarische Szene. Sein oder nicht sein, Begeisterung und gleichzeitig schroffste Ablehnung wegen solch freier Gedanken. Interessant am Vorabend der aufziehenden französischen Revolution.
Sagen wir es auch so, auch Schiller dürstet zusammen mit seinen Räubern nach einem Zipfelchen Anerkennung. Auch er ist ja ein armer Schlucker.
Schiller und andere Klassiker, auch Goethe, nach seiner Rückkehr von seiner italienischen Reise, sie schreiben schließlich den Heinse als unmoralische Literatur runter. Andererseits lassen sich Romantiker wie Brentano und Eichendorff von Heinse inspirieren.
Heinse verliert schließlich diesen Streit. Ihm bleibt gerade noch ein Posten als Vorleser eines Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs. Ob Heinse seiner Eminenz als gute Nachtlektüre auch Passagen aus seinem Hasch mich, ich bin der Frühling vom Gardasee vorgelesen hat? Fragezeichen. Und wie ein Fragezeichen stehen wir Frühlingsromantiker von heute hier an den Gestaden des Sees und fragen, warum erfahren wir hier nirgendwo etwas von Heinses Reisenotizen oder auch nichts von Thurys Musikschaffen? Dafür reichlich Schrott über die Kanonaden von Peschiera.